Hi, ich bin Christian, dein Gastgeber hier im Aufgebohrt-Podcast. Viele von euch erinnern sich sicherlich noch an die Folge 87, in der ich mit Wilma Mildner über 5 Erfolgsfaktoren von High-Performance-Teams gesprochen habe. Warum glaube ich, dass ihr euch daran erinnert? Nun, es ist eine der Folgen, die am häufigsten gehört wurde bei uns. Es ist die zweitbeliebteste Folge, seitdem es diesen Podcast gibt, und es ist auch eine Folge, zu der wir besonders viel Feedback bekommen. Die wird immer wieder auch in der WhatsApp-Community diskutiert. Und das Thema Personal und Performance des Teams ist, glaube ich, wirklich eins, das so ziemlich jeden Praxisinhaber in Deutschland beschäftigen dürfte. Weil das so gut ankam, haben wir uns überlegt, dass wir darauf doch aufbauen könnten. Und deswegen geht es in der heutigen Folge konkret darum, welchen Einfluss du und deine Energie und ja deine eigene Selbstführung vielleicht auf die Performance deines Teams und deine Führungsfähigkeiten haben könnten und haben werden. Und deswegen freue ich mich, weil ich gerade eben schon wir sagte, dass ich die liebe Wilma wieder gewinnen konnte, sich heute Zeit zu nehmen, bei uns im Podcast zu sein. Hallo Wilma.
Ja, hallo Christian. Ich freue mich sehr, nochmal da zu sein nach ungefähr 1,5 Jahren.
Wow.
Und an die Folge anzuknüpfen. Es ist so viel passiert in der Zwischenzeit und in unserem Netzwerk, Wahnsinn.
Absolut, das ist absolut. 1,5 Jahre ist es her, aber die Folge ist evergreen. Ich habe es dir im Vorgespräch gesagt, die wird jeden Tag gehört. Das ist wirklich cool, ne? Also geht nicht weg. Manch einer wird jetzt vielleicht diese hier direkt im Anschluss hören. Wie immer schön. Danke, dass du heute da bist. Viele, die das jetzt hören, haben bestimmt die Folge 87 gehört. Wer die noch nicht gehört hat, unbedingt direkt nochmal in den Katalog vom Podcast zurückgehen und die 87 runterladen. Die könnt ihr dann, glaube ich, auch im Nachgang zu der Folge hier hören. Für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht magst du trotzdem noch mal kurz vorstellen, wer ist Wilma, was macht Wilma und warum sprechen wir über das Thema heute? Warum können wir über solche Themen mit dir besonders gut sprechen?
Ja, danke. Das finde ich echt immer total wichtig, grob einordnen zu können, woher kommt jemand, der sich zu dem Thema äußert, weil das ja jeder so aus seiner Rolle tut oder aus seiner Herkunft tut. Und mein beruflicher Start, ich sage gerne so, mein erstes Leben war tatsächlich das Berufsschullehramt für ZFA. Ich habe die in allen Bereichen ausgebildet, habe das gerne gemacht, habe es auch gerne wieder gelassen, sage ich immer, weil ich das Beamtensystem so ein bisschen starr und träge fand. Also es ist halt nicht für Innovation und Lösungsorientierung irgendwie gemacht. Ja, das war schwierig. Und ich bin dann nochmal über die Uni Dresden als wissenschaftliche Mitarbeiterin gegangen, habe Lehrer ausgebildet und in Praxen geforscht und Arbeitsprozesse analysiert bei ZFA. Damals mit der Idee, eine Didaktik für ZFA zu entwickeln, aber dazu kam es nicht. Dann bin ich von der Forschung in den Praxen heraus übergesiedelt in die Beratung, weil ich eben in den Praxen gefragt wurde, was kann man anders machen, was kann man besser machen. Sie können irgendwie mit beiden beteiligten Berufsgruppen gut und da auch so den Link schließen. Wir verstehen uns oft miss, wir haben Struktur- und Prozessherausforderungen, Motivationsthemen, alles Mögliche. Und dann habe ich gedacht, ja, genial, das ist eigentlich das, was ich eh die ganze Zeit gedacht, aber runtergeschluckt habe. Und dann habe ich mal angefangen, vor 10 Jahren Praxen zu beraten und seitdem mache ich nur das.
Sehr cool. Da haben wir eine Gemeinsamkeit. Ungefähr 10 Jahre nur Praxen in Deutschland. Zahnarztpraxen, korrekt? Zumindest weit überwiegend, ne?
Ja, genau.
Genau, sehr gut. Ich würde sagen, wir machen vielleicht eine ganz kurze Anknüpfung an letztes Mal noch, nur mal zum Refresh. Da hattest du 5 Erfolgsfaktoren für ein High-Performance-Team. Ich sage jetzt mal in meinen Worten ganz kurz zusammengefasst, Sinn, also sowas wie Vision und Mission und Ziele, wo soll es hingehen? Dann Personen, Rollen, Prozesse und Sachen, die Dinge, die gemacht werden sollen selbst. Und du hast eben gesagt, jetzt hat sich viel getan in der Zwischenzeit. Weil natürlich am Ende jeder Praxis auch immer ein Inhaber vorsteht oder eine Inhaberin. Und wir hatten es im Vorgespräch davon, so ein Praxisleben, das ist halt auch ein Dauerlauf und kein Sprint, ne? Kamen wir drauf, Mensch, eigentlich, oder du kamst drauf, eigentlich bedarf es dort dem Faktor der Selbstführung und der Pflege oder wie auch immer man das jetzt ausdrücken will, um überhaupt diese 5 Faktoren erfolgreich, wie soll ich sagen, an den Start bringen zu können und das Team überhaupt auf Dauer auch mitnehmen zu können. Habe ich das grob wieder richtig wiedergegeben und magst du uns mal sozusagen einleiten in deine Gedanken, um was es da heute konkret gehen soll?
Ja, total gerne. Ich denke, das ist jetzt wie so ein Stück einer Ausdifferenzierung von Faktor 1, ne? Vision, Mission, Ziele. Und da sind wir ja auch super in der Persönlichkeit. Denn wenn die Praxis, also mein Unternehmen, nicht meiner Persönlichkeit irgendwie kompatibel ist und meinen Zielen folgt, dann mache ich ja was komplett falsch, ne? Und dann kann ich das auch gar nicht auf Dauer gut machen, weil ich dann wie in so einem Hamsterrad bin, was mich eben nicht erfüllt. Ja, das heißt, da muss ja ganz viel Persönlichkeit rein. Und ich glaube, an der Stelle sind wir echt so in diesem Faktor 1, ne, für die, die da jetzt irgendwie den Link gerne haben möchten.
Ja.
Und ich glaube auch, oder ich sehe es ja jede Woche, manchmal sogar jeden Tag, wie die Herausforderungen in Praxis eben stetig wachsen. Ne? Ihr habt dazu ganz viel Cooles, glaube ich, so Richtung Jahresende beigetragen mit dieser Positivitätsfolge. Was ist eigentlich gut an der Selbstständigkeit? Oftmals, die fand ich super, die Folge. Oftmals geht es ja so in diese Richtung, was ist alles das Leid? Ja. Wenn ich mit der richtigen Haltung dran gehe und das Positive sehe und auch mitgestalte, dann kann ich ein Team inspirieren. Wenn ich aber selber den Blick auf die Probleme habe, dann kann ich es nicht. Deswegen ist die Investition, jetzt mal rein von der Aufmerksamkeit, in Persönlichkeit und Selbstführung super wichtig, weil sonst das Team nicht entsprechend folgen kann und nicht motiviert wird auch.
Die Energie folgt der Aufmerksamkeit an der Stelle.
Ja, genau.
Und wenn ich selbst nicht weiß, wo es hingehen soll, wie soll das Team dann, ne? Genau, Folge 98, so kann es nicht weitergehen, für die, die es nochmal nachhören wollen. Freut mich, dass sie dir gefallen hat. Ich überlege jetzt gerade, ich hatte jetzt gerade so einen Impuls, wo du das angesprochen hast. Genau, wir sind in dieser Säule 1, Sinn und Mission und so. Und eigentlich würdest du mir vielleicht recht geben, ist das irgendwie die Basis für alles, oder? So, also wo ich herkomme, wo ich hin will und was sozusagen meine Vision und mein Sinn und Zweck an diesem ganzen Praxisunternehmung ist als Inhaber, das ist irgendwie doch das, woraus sich dann alles ableitet. Und gleichzeitig habe ich immer den Eindruck, dass junge Zahnärztinnen und Zahnärzte, die jetzt gründen oder eine Praxis übernehmen, glaube ich, diese Worte verstehen, ja, also rational verstehen die. Und ich habe aber oft das Gefühl, dass das Thema wirklich dann eigentlich erst so im Laufe des Praxislebens kommt. Oftmals auch, wenn die unmittelbaren Probleme, die ganz operativen, ganz handfesten und die ärgsten finanziellen Probleme, die man in den ersten Jahren von so einer Praxis doch hat, wenn die so ein bisschen nach und nach sich aufgelöst haben. Ich habe den Eindruck, dann stellt sich für viele erst die Sinnfrage. Richtig wäre doch eigentlich andersrum, oder?
Ja, das stimmt. Was ja auch schon mit der Berufswahl an sich zusammenhängt, ne? Und jetzt habe ich natürlich tatsächlich mehr Kunden, also 9 von 10 Kunden sind so in dem Alter zwischen 40 und Ende 50. Also da ist genau das alles schon gut gelaufen. Und ja, manchmal stellt sich da tatsächlich auch die Sinnfrage, aber oftmals stellt sich da einfach die Frage nach guten Strukturen, um dem Sinn auch mehr zu folgen, vielleicht nur noch sehr spezialisierte Behandlungen zu machen oder auch weniger Präsenz in der Praxis zu haben und sich anderen Themen anzunehmen. Ich sage dann einfach, die Dinge zu tun, die man eigentlich tun möchte und eben nicht das Alltagsgeschäft, auf jeden Fall nicht die unangenehmen Aufgaben, denn die wollen wir irgendwie delegieren quasi, ne, an Teamleiter, die sich gut weiterentwickeln können. Aber ich finde es super cool, dass ich übrigens auch nach dieser Podcast-Folge von vor 1,5 Jahren so diesen Impuls hatte, war übrigens ein Tipp von dir, selber einen Podcast aufzusetzen. Und den hören auch viele Gründer, zumindest die bei mir anrufen, logischerweise. Es setzen sich immer mehr damit auseinander. Also ich messe das ja dann eigentlich nur an der Anzahl der Anfragen von Gründern, ne? Und die setzen sich frühzeitig mit dem Thema auseinander. Und da habe ich jetzt sowohl im Mentoring als auch in der Masterclass hier einen Gründer mit dabei und ich finde es total gewissenhaft, wie die sich vorher aufstellen und das alles mega aus der Persönlichkeit herausarbeiten, noch bevor quasi der Laden aufgesperrt ist und das Team da ist. Ne? Also die suchen sich schon die richtigen Leute, die machen es einfach von Anfang an total sauber und natürlich machen sie trotzdem kleine, stolpern sie trotzdem mal, aber es sind einfach nicht so große Stolperer, wie es in anderen Fällen ist. Also ich habe tatsächlich den Eindruck, dass sich die Kultur da gerade ändert. Aber habe natürlich rein von der Coaching-Zahl her viel mehr mit den gewachseneren Praxisinhabern zu tun. Das ist schon so.
Das ist total spannend, dass du das sagst, weil das, und das freut mich auch total, weil das auf der unternehmerischen Seite, wenn ich es jetzt mal so abgrenzen will, ne, also zu den Themen, die wir bespielen, auf der unternehmerischen Seite ich nämlich dasselbe wahrnehme, dass die jungen Praxisgründer und Gründerinnen deutlich besser vorgebildet, deutlich auch weiter schon durchdacht in diese ganzen Vorhaben starten. Und vielleicht haben wir mit den Podcasts, und den sonstigen Formaten, auch mit den tollen Gründerfortbildungen, die es mittlerweile gibt, das hat sicherlich alles einen Anteil daran, dass die nicht mehr alle Fehler machen müssen, die die vorherigen Generationen vielleicht gemacht haben oder erstmal jede Erfahrung selbst teuer lernen müssen. An der Stelle Hörempfehlungen für deinen Podcast. Knappt euch einfach Spotify oder Apple Podcast, welche Podcast-App auch immer. Ich glaube, wenn man da Wilma Mildner eingibt, dann dürfte der garantiert kommen, ne?
Ja, genau. Oder auch über meine Seite sonst.
Oder über die Website, genau. Verlinken wir hier.
Ich glaube, dass das auch einfach mit dem Wertesystem der Menschen zusammenhängt, ne? Also wir haben ja jetzt, fängt ja bald Generation Z an, Praxen zu gründen. 30 und jünger, ne? Das geht ja bald los. Und die, die jetzt gründen, die sind ja ganz oft Generation Y. Und die haben ja schon einen viel definierteren Umgang mit Arbeit, ja, und Anspruch an Arbeit und Sinnerfüllung auch. Ich glaube, dadurch ist es auch ein Stück weit begründet. Und die Community und das Bewusstsein kommt alles zu.
Ja, total spannend. In dem Sinne würde ich sagen, dann lass uns doch mal voll einsteigen, wenn wir jetzt gesagt haben, okay, man braucht eine gewisse, wie soll ich sagen, Fähigkeit und Absicht, sich selbst zu führen, das auch ganz kontinuierlich zu tun. Wir haben vorhin gesagt, man muss eigentlich selbst irgendwo seinen Sinn kennen und auch irgendwie positiv gestimmt sein, um das Team überhaupt mitnehmen zu können. Kannst du das Ganze nochmal, sagen wir mal, kannst du dem Ganzen einen Begriff geben und kannst du da nochmal drauf eingehen, sozusagen, was macht das aus? Also was brauche ich genau? Welche Haltung? Was sind die Voraussetzungen? Und dann sprechen wir später sicherlich noch drüber, wie komme ich dahin?
Ja, genau. Das, wie komme ich dahin, ist ja ein bisschen auch mit diesen 5 Erfolgsfaktoren ganz grob als Steps skizziert, ne? Und wenn wir jetzt in den einen genauer reinschauen, dann ist natürlich die Frage, was in der Arbeit macht mir eigentlich Spaß? Was erfüllt mich? Ja, was möchte ich an Patienten ausstrahlen, an Mitarbeiter, an alle, die mit der Praxis zu tun haben, so dass es mich selber erfüllt und glücklich macht, gerne glänzende Augen macht? Weil dann habe ich wie so einen kleinen Extra-Energietank, ja, weil ich einfach die Arbeit mache, aber es sind vielleicht auch viele Stunden, aber es kostet nicht so viel Kraft, weil ich in meinem Persönlichkeitsbereich bin. Also ich bin ich und verbiege mich nicht. Das, was anstrengend ist, ist ja, wenn man eine Rolle spielt oder sich verbiegt, ne? Das kennen wir ja schon von so einfachen Modellen wie Schulz von Thun, das Vierfelder-Schema, ne? Wenn wir uns angepasst verhalten, dann kostet es Kraft. Und er sagt, wir sollten 80% unserer Zeit im Bereich stimmig sein. Das heißt, unsere Persönlichkeit passt zu der Rolle. Ja, und das wäre auch als Inhaber gut. Aber das ist oftmals gar nicht so gegeben, wenn ich nicht die Erfüllung oder Freude oder zumindest ein okay Plus habe zu dem Thema Personal oder auch Beratung oder ja, Beratung gleich Verkauf vielleicht, ne? Wenn das für mich alles Stressthemen sind, dann bin ich da schon mal voll aus der Balance gekippt. Ja, und wenn wir 80% unserer Zeit eigentlich im Bereich stimmig unterwegs sein sollen, also meine Wünsche und Rolle, Persönlichkeit passt zur Rolle, dann ist ja schon mal die ganze Privatzeit noch on top gerechnet da, um wieder aufzutanken. Es wäre aber viel besser, wenn ich die Rolle so definiere, meine Praxis, mein Team so gestalte, dass ich da reelle Anteil dieser 80% auch einfach in meiner persönlichen Komfortzone bin. Ich meine damit nicht nichts lernen, sondern dass ich mich mit dem Doing, mit dem alltäglichen Doing einfach auch wohlfühle.
Das ist ein total spannender Punkt. Ich glaube, wenn wir jetzt Schluss machen und jeder einfach darüber den Rest des Tages reflektiert, dann haben wir ehrlich gesagt schon richtig viel gewonnen. Weil ich erlebe das in der täglichen Beraterpraxis schon oft, dass Praxisinhaber und Inhaberinnen, nicht alle, aber viele dann eben doch, erschöpft sind, ja, müde sind, die Tage so beschreiben, dass sie abends völlig fertig rausgehen.
Ja.
Habe auch Burnout-Fälle oder Leute, die Arbeitszeiten reduzieren, die Urlaubszeiten hochfahren müssen, um überhaupt noch irgendwie durchzukommen. Und so soll es natürlich eigentlich nicht sein, ne? Und wir kennen, glaube ich, das auch alle, dass wir manchmal, wenn wir ein Projekt haben, das uns richtig Spaß macht, auch 12 oder 16 Stunden arbeiten können und am Ende glücklich sind, vielleicht körperlich müde, das ist was anderes, aber diese geistige, mentale Erschöpfung nicht eintritt. Und was du sagst, ist im Prinzip, ich habe als Führungskraft oder als Praxisinhaberin sehr, sehr viele Hüte und Verantwortlichkeiten gegenüber der Praxis, gegenüber meinem Team, gegenüber den Patienten, aber eigentlich zuallererst habe ich die eine auch mir gegenüber, nicht ständig außerhalb des Bereichs zu arbeiten, in dem ich mich irgendwie wohlfühle, in dem ich nachhaltig aktiv sein kann und will, in dem ich mich nicht verstellen muss.
Genau, ansonsten wird es irgendwie so 40 plus gefährlich, ne? Ein paar Jahre kann man das so machen, aber danach wird es zu viel. Erlebe ich tatsächlich auch. Zum Glück nicht bei der Hälfte oder so meiner Kunden, sondern ja, gefühlt vielleicht bei irgendwo zwischen 10 und 20%, weil doch viele, was vielleicht ja irgendwie auch zu meinem, durch meine Themen oder Positionierung oder so kommt, viele schon so auch sehr auf der gleichen Ebene unterwegs sind und da schon viel vorbereitet haben und dann jetzt noch so den Feinschliff machen. Aber man muss es eben grundsätzlich einmal aufbauen und der Weg dafür ist gar nicht so schwer, ne, wenn ich meinen Beruf mag. Also wenn ich gerne Zahnmedizin oder Fachzahnmedizin mache, dann darf ich ja gerne einmal definieren, was sind die Aufgaben rund um Praxisführung. Also da habe ich so meine Checklisten dafür. Und dann gehen wir das im Coaching auch gerne einmal durchgucken, was liegt mir, was macht mir Spaß, was möchte ich delegieren. Und dann, wenn ich die Mitarbeiter kenne, auch gerne das Sparring an wen. Ne? Und das gibt mir den Trainingsplan fürs Teamleitertraining, damit sie diese Aufgaben abnehmen können. Und wir uns als Inhaber mehr auf das konzentrieren können, was wir eigentlich machen wollen. Eine Strategie für eine Praxis kann ich natürlich nicht delegieren, aber dieses ganze alltägliche Dienstplanung, Alltagsumsteuerung, ganz viel Vorbildrolle, 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 Lösungsorientierung, Positivität, Feedbackgespräche, Ausbildung, Onboarding, all das sind Dinge, Social Media auch, die kann man sehr gut delegieren. Ne? Man muss halt gucken, dass es in dem richtigen Rahmen ist, dass da eine Klarheit drin ist und eine Kompetenz und auf der anderen Seite natürlich auch die richtige Haltung der Mitarbeiter. Ne? Da müssen wir natürlich uns drüber austauschen, welche da die richtigen sind im Team. Aber dann kann ich eigentlich alles, was ich nicht machen möchte, auch abgeben. Und dass jetzt jemand keinen Bock auf Strategie hat, das ist mir jetzt bisher in 10 Jahren noch nicht untergekommen. Aber gut, könnte auch sein, theoretisch, aber ist mir halt wirklich jetzt noch nicht begegnet.
Ja, das wäre auch, glaube ich, der einzige Punkt, wo ich die Selbstständigkeit hinterfragen würde. Beim Rest bin ich komplett bei dir. Das kann man alles delegieren. Du hast Haltung gesagt. Haltung im Team. Ich würde sagen, selbst benötigt man auch die Haltung, delegieren zu wollen. Und dann möchte man natürlich auch in der Delegation das bestmögliche Ergebnis anstreben. Gleichwohl, egal wie gut es wird. Man muss, glaube ich, auch aushalten, dass es höchstwahrscheinlich ein Stück weit anders wird, als man es selber gemacht hätte. Ne? Weiß nicht, wie deine Wahrnehmung ist. Aber ist jetzt etwas, das dem, sagen wir mal, dem Selbstständigen schon auch ist ein bewusster Prozess für viele, glaube ich, wenn man aus der Selbstständigkeit kommt und gerade auch am Anfang gewohnt ist, hier passiert eigentlich nichts, ohne dass ich es anschiebe. Man sitzt ja in seiner Praxis erstmal ganz alleine, vielleicht bei einer ZFA, ne? Und dann kommt ja alles durch die Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeit ist irgendwie was Cooles. Aber wovon wir hier sprechen, ist ja ein Stück weit auch in ganz vielen Bereichen weg von der Selbstwirksamkeit, damit ich im Kern die Selbstwirksamkeit behalte. Aber weiß nicht, wie ist deine Wahrnehmung? Das ist schon auch was man wollen muss und wo man sich auch rantasten muss, oder? Und sehr bewusst auch mit umgehen muss.
Ja, unbedingt und absolut. Und gerade so das Thema Delegation ist gar nicht selten auch dann als Einzelcoaching-Thema so in meiner Arbeit auf dem Tisch. Weil das eine ist, es zu wollen, das andere ist, es zu können. Und das zu können hat ja auch wieder ganz viele Aspekte. Ne? Da ist manchmal die Kontrollstruktur drin, gar nicht so selten. Ich würde gerne, also falls sich jetzt ein Psychologe berufen fühlt, dann nochmal mit mir eine Feldforschung zu machen. Ich habe den Eindruck, in unserer gemeinsamen Kundengruppe sind prozentual viel mehr Perfektionisten als anderswo. Und das ist eigentlich auch ganz gut für Zahnmedizin. Aber je perfektionistischer, desto schwieriger fällt es mir halt auch zu delegieren und mit meinem Anspruch irgendwie umzugehen. Ja, da kommt oft dieses Annehmen ist, dann muss ich es halt doch selber machen. Und das ist ja auch oft leidvoll. Ne? Das heißt, da dran zu arbeiten und auch, ja, das mache ich zum Beispiel im Training Zeitmanagement festzulegen, bei welchen Aufgaben reicht Pareto und wo braucht es die 100%. Ne, das muss man manchmal auch einfach nur definieren. Und wenn man das klar aufgleist, dann können Mitarbeiter Dinge auch übernehmen. Aber es ist auch ein bisschen Arbeit an sich natürlich. Ne, die Bereitschaft zu arbeiten, ich will nicht sagen weniger zu kontrollieren, sondern nur noch das Wichtige zu kontrollieren. Ne, das, ja. Wo ich mir vielleicht auch einfach wie so kleine Marker setze, ne, ab wann ich drauf gucke oder auch nur wie häufig, ne. Ich habe eine Kundin mal erlebt, die hat den ganzen Patienten-E-Mail-Verkehr dann irgendwann neu delegiert, war für sie neu und dann hat sie gesagt, und ich merke am Wochenende, dass ich die E-Mails alle nachlese. Und das ist total blöd. Nicht so genau.
Und das ist feeds the purpose.
Keine Zeit gespart und noch ein negatives Gefühl, weil da 2 Tippfehler drin waren, aber da muss man vielleicht auch definieren, in welche Richtung gilt Pareto. Ja, das muss man vielleicht einfach dann festlegen oder mit Textbausteinen arbeiten, damit es das mit Doppel-S ist, wo es hingehört oder. Aber das kann man alles regeln, wenn man es denn will. Ne? Und das andere ist die Klarheit auch in der Formulierung. Das ist so der zweite häufige Punkt, den wir rund um das Thema Delegation auf dem Tisch haben. dies, ich glaube, gerade je kopflastiger, desto eher neigt man auch ein bisschen dazu, eher so Ziele zu formulieren oder was Grobes. Und dann unterliegt das halt der Interpretation. Also wer so laissez-faire führt, neigt halt dazu zu sagen, so, wir wollen jetzt mal dies oder jenes, jetzt mal ein Onboarding-System auf. Aber hat den Anspruch nicht kommuniziert und auch nicht die Schritte und ist dann am Ende nicht happy über das Ergebnis. Also da müssen wir immer gucken, ne, was ist so meine individuelle Herausforderung rund um das Thema Delegation, aber an allem kann man was machen, ne, wenn man möchte, ja, und das Ziel im Blick hat.
Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, gerade auch mit dem Anspruch, den man an die jeweilige Aufgabe oder den jeweiligen Aufgabenbereich legt, weil das kann beides passieren, ne? Es kann passieren, dass es in der Delegation zu ungenau gemacht wird, zu wenig genau gemacht wird, und dann bin ich unglücklich, wenn ich jemand bin, der es gerne genau hat. Und ich teile deine Einschätzung. Ich glaube, das liegt ein bisschen am Beruf. Das sind ja unsere Kunden auch oft Ästheten. Man arbeitet sehr im Kleinen oder medizinisch will man eigentlich fast immer, ich sag mal, nahezu Perfektion abliefern. Und auf einmal muss man den Blick aus dem Kopf ganz weit rausziehen und woanders dann definieren, 80-20 reicht. Und andersrum gibt es eben in der Delegation dann auch das Gegenteilige, nämlich dass 80-20 gereicht hätte oder grob richtig. Aber wenn die Person das nicht weiß und sonst bei mir am Stuhl immer Perfektion liefern muss, dann verbrennt sie unnötig Zeit und Nerven und macht sich wahnsinnig verrückt, um 120% abzusichern. Und dann wird es halt richtig ineffizient.
Ja, das ist immer so mein Notfall-Tipp an die PMs und Teamleiter oder Mitarbeiter, die Projekte machen, wenn die sich überlastet fühlen. Was oft passiert, wenn Chefs das Gefühl haben, gut delegieren zu können, sagen sie diese Aufgabe und diese. Und in dem Moment, wo es formuliert ist, ist es gedanklich schon aus dem Kopf, ne? Warum? Weil man sich verlassen kann bei guter Delegation oder gut funktionierender Delegation. Aber das macht bei den Mitarbeitern dann manchmal so, dass die To-Do-Liste immer länger wird, ohne dass sie jetzt im gleichen Maße sich oben abbaut. Und dann sage ich immer, hey, eure Chefs, das ist eigentlich ein Kompliment, ja? Also die haben, wenn sie euch was geben, haben sie das Gefühl, das ist schon erledigt und haben es deshalb vergessen. Deswegen, oder nicht mehr im Blick zumindest. Deswegen, ja, wenn du zu viel hast, schreibe bitte alles auf und bitte einfach einen kurzen Austausch und Priorisierung. Aber die ZFAs, was ja auch fortgebildete Praxismanagerinnen sind, ja auch nun mal im Ursprungsberuf ZFAs und dort geprägt, die wollen gerne zufriedenstellen. Ne? Das ist ja so die Assistenzlogik auch, die sich mal geprägt hat in der Ausbildung. Und dann trauen die sich manchmal nicht, ne? Das heißt, dieses Prioritäten abstimmen ist an sich schon ganz oft echt ein Gamechanger, oder das richtig generell richtig auszutauschen in Form von Informationsfluss und Meetingstruktur. Aber das habe ich bestimmt, gebe ich 2 bis 3 Mal im Monat diesen Tipp, weil die To-Do-Liste irgendwie nicht bewältigbar erscheint und die Prioritäten vom Chef nicht richtig eingeschätzt werden können, ne?
Ja. Finde ich so wichtig. Kenne ich auch tatsächlich aus meinen vorherigen Jobs, fand ich das Beste daran, Arbeitnehmer zu sein. Zum Vorgesetzten gehen und nicht mit einer Haltung, Chef, ich kann das nicht machen, sondern mit einer Haltung von, wir haben jetzt das besprochen, das besprochen, das besprochen. Meine Einschätzung ist, das wird diese Woche knapp, das alles zu schaffen. Ne? In welcher Qualität brauchen wir das? In welcher Qualität brauchen wir das? Bis wann brauchen wir das auch? Brauchen wir das alles diese Woche? Und es ist in 99% der Fällen so, dass der Vorgesetzte sofort sagen kann, nein, Quatsch, das kann warten bis nächste Woche. Ne? Hier reicht grob. Ja, super wertvoll. Mhm. Und im Idealfall delegiert man es natürlich direkt so, aber sich das zu holen als Mitarbeitender finde ich super gut.
Ja, das finde ich halt, ist eine wichtige Kompetenz für einen Teamleiter. Weil er sonst natürlich auch droht, selber überlastet zu sein. Denn als eine gute Behandlungsassistenz, sage ich jetzt einfach mal als ein Beispiel, werde ich fertig mit dem Tag. Ne? Ich dokumentiere, ich bereite das Zimmer wieder auf, Behandler happy, Patient happy, Doku fertig, Zimmer aufbereitet, Steri fertig, dann habe ich wirklich Feierabend und kann komplett abschalten. Und das ist ja in Leitung auch für die Teamleiter weniger der Fall. Die denken ja auch dann mal abends drüber nach, wie mache ich das Feedbackgespräch, wie motiviere ich das Team, was liegt morgen noch an außerhalb der Sprechstunde. Das heißt, wir geben da ja nicht nur ein Kompliment, meistens auch mehr Gehalt und ein Training, sondern wir geben da auch eine Bürde, ne, und eine Lebensveränderung eigentlich. Und die muss man schon gut begleiten, ansonsten drohen die auch zu wackeln. Deswegen finde ich es nicht gut, fast fahrlässig, wenn man einfach so am Reißbrett ein Organigramm entwirft und sagt, die 3 Besten sind Teamleiter. Die sind auch auf die Themen geworfen, wie viele Praxisinhaber selber, ne, wo man im Studium nicht in der Tiefe hatte, haben die ja auch nicht. Ne. Deswegen würde ich es immer mit einem flankierenden Training oder intensiven Implementierungsprozess begleiten. Und das ist das, was ich jeden Tag mache. Und sehe, dass es das eben auch braucht. Ne? Ich habe die dann ja im Einzelcoaching sich abgrenzen können, abschalten, sich durchsetzen können. Wie spreche ich mit dem Chef über die Zeit, all diese Dinge. Und ich glaube, dass, ich weiß nicht, wo das hingeht, wenn es nicht begleitet ist, aber oftmals ja implodiert das dann auch oder ja führt eben zu Überlastung und unguten Erscheinungen. Ne? Weil irgendwo muss es hin, ja.
Absolut. Das ist, wenn es nicht begleitet ist und die Person da nicht ausgestattet ist, kann das ja sehr unangenehm sein. Also Abgrenzung, du hast ja dann Abgrenzung in beide Richtungen auf einmal, die du machen musst, wenn du in der Leitungsfunktion bist, ne? Und wenn du es bis dahin gut gemacht hast, die Arbeit geht immer dahin, wo sie gut und fristgerecht gemacht wird, dann per Definition geht sie dann immer weiter zu dir, bis du es nicht mehr schaffen kannst, ne? Und da brauchst du diese Tools, da brauchst du unbedingt eine Ausstattung dafür, ja.
Ja, und das Ganze schaffe ich natürlich irgendwie als Inhaber selber auch nur dann im Blick zu haben, zu managen, zu begleiten, auch die, ich sag mal, menschliche Ansprechbarkeit zu haben, wenn ich selber gut aufgestellt bin. Ne? Und das ist ja so ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Nochmal Rückbezug zum Erfolgsfaktor 1, über den wir ja sprechen wollen. Ich glaube, wir sind im Gesundheitswesen die Könige, Königinnen da drin, sich um alle anderen zu kümmern, aber nicht um uns selber. Das habe ich schon auch nicht so selten im Einzelcoaching irgendwie auf dem Tisch, dass man irgendwie echt total verzweifelt die Zeit der Selbstpflege mit dem Kunden oder der Kundin sucht. Ja, manche sind da gut aufgestellt, aber für viele ist das echt noch ein Move, sich die eigene Selbstfürsorgezeit, nenne ich es jetzt mal, weiß nicht, ob der Begriff irgendwie uncool ist oder so, aber letzten Endes geht es um Energietank wieder aufladen, dass man sich den eben nicht nimmt, ne? Und dann auch ganz beharrliche Begründungen da sind, warum das nicht geht, warum alles andere wichtiger ist, Familie, Freunde, Verein, Überweiserveranstaltung, alles mögliche, eigene Speaking zum Teil, keine Ahnung, ganz viele Verpflichtungen, die aber nicht dazu führen, den Tank wieder voll zu machen. Und wenn das mal, ich sag mal, zu lange so war, dann kommen jetzt noch in den letzten Jahren die ganzen extra Herausforderungen, Budgetierungen und so weiter. Wir haben hier im Podcast so viel über diese Themen gesprochen. Das beschäftigt ja die Branche. Also die Herausforderungen wachsen, aber wenn dann nicht parallel auch meine Selbstfürsorge wächst oder auch skaliert wird, wie meine Praxis, also Team wächst, aber dann muss auch die Selbstpflege wachsen, dann wird's halt schwierig, ne? Und dann wackeln auch einige. Kommt mir jetzt aktuell schon häufiger vor.
Absolut. Und da gibt's auch Umfragen zu. Aus dem Kopf zitiert jetzt, ich meine, von der KZBV war das eine Studie, befragt man die selbstständigen niedergelassenen Zahnärzte und Zahnärztinnen, dann sagen, glaube ich, 3/4 oder waren es 2/3, also auf jeden Fall mehr als die Mehrheit sagt, ich würde es nicht wieder tun.
Ja.
So, ja. In dieser Gesamtgemengelage, die du eben skizziert hast, ne? Sicherlich auch ein riesen Survey-Bias drin, also wer füllt diese Umfrage aus und so, ja, aber will nur sagen, das ist nicht nur unser Gefühl, sondern das ist schon so. Und ich glaube, eine der Sachen, die das halt wesentlich treibt, ist dieser Gedanke, wir reden von Medizin und ich empfinde auch bei vielen Kunden, wenn die jetzt nicht gerade auf dem Kuhdamm sind oder so, auch eine Verantwortung ihrer Stadt, ihrem Landkreis, ihrem Dorf gegenüber, dort Gesundheit zu ermöglichen, die Altenheime noch mit abzudecken, was weiß ich, die JVA noch mit abzudecken, dann hast du gleichzeitig das Praxissterben. Und die nächsten 2000 Patienten suchen ein neues Zuhause. Und ja, da ist dann eben der Anspruch und warum man ja Arzt geworden ist, dieser helfende Gedanke und dieser heilende Gedanke, das ist so irgendwie die Verpflichtung, die da drüber steht, ne? Und vielleicht ein Nebengedanke, und dann würde ich gerne mal von dir wissen, wie man dann da sich konkret noch sozusagen helfen kann oder wie bleibe ich denn gesund? Wie komme ich denn in diese Haltung? Aber was ich augenöffnend fand, ich habe letzte Woche jemanden kennengelernt, der auch Schönheitschirurgie macht. Und der Schönheitschirurgie, das ist jetzt nicht so furchtbar weit weg von Oralchirurgie, wenn ich mal so blöd sagen darf, läuft das alles ganz anders. Weil da bist du nicht mehr in der Verpflichtung, jemandem zu helfen. Sondern da kommt jemand und er hat einen Wunsch, einen ästhetischen Wunsch. Und dann machst du dem ein Angebot. Das kann der annehmen oder er kann es lassen. Und wenn du das nicht machen willst, lässt du es eben auch. Also medizinisch, ja, ganz ähnlich von den Strukturen und was du so machst. Aber dieser Druck des Zwanges, das sozusagen des Eides jetzt helfen zu müssen, der ist auf einmal weg. In so einem ganz verwandten Feld fand ich einen super spannenden Gedanken. Aber gut.
Ja, befreit auch, ne? Also ich glaube, ja. Ich weiß auch, um wen es geht, weil ich die Veranstaltung ja weiß, wo er gerade unterwegs war und habe ihn auch schon mal getroffen. Aber ja, die Disziplin an sich, ne? Also es macht ja auch frei.
Ja. Also den Gedanken kann man, glaube ich, auch mal mitnehmen so in seine Praxis. Wir wollen Gesundheit ermöglichen. Gleichzeitig können wir nur tun, was wir tun können. Und es geht jetzt beim Zahnarzt zum Glück auch selten um Leben und Tod. Wie komme ich jetzt, also ich hätte jetzt, sei denn du wolltest dazu noch was sagen, sonst hätte ich mich wirklich jetzt interessiert, wie komme ich jetzt in diese Haltung und wie bleibe ich vielleicht auch vor allen Dingen in dieser Haltung und gesund? Ich meine, du hast jetzt nicht die Antworten hier auf alles, aber es gibt bestimmt Startpunkte oder Ansatzpunkte.
Ja, na klar. Also erstmal vielleicht, also alles, was ich so an Themen so rausgebe und wozu ich arbeite, erlebe ich ja als Beraterin mit meinem kleinen Team zu einem ganz oder auch mit dem Unternehmenswachstum zum ganz großen Teil auch selber am eigenen Leib quasi, ne? Das finde ich, deswegen gehe ich auch viel da von mir aus, was tut mir gut und implementiere das dann in den Beratungsprozessen. Und ich habe dieses Thema jetzt in diesem Jahr ganz besonders auf dem Schirm. Warum? Weil mir im letzten Jahr einfach aufgefallen ist, wie die Symptome dieser gestiegenen Belastungslage einfach immer mehr sichtbar sind in Form von Stimmungsproblemen, Stressempfinden, Krankenausfällen, aber auch eben tatsächlich Burnout-Fällen oder irgendwelchen stressinduzierten Ausfällen, welcher Art jetzt auch immer. Das ist wirklich in der Schlagzahl viel mehr geworden. Und dann habe ich gedacht, okay, da muss ich mich auf jeden Fall in 2025, gebe immer jedem Jahr so ein Schwerpunktthema. Dieses Mal ist es eben Resilienz und Selbstfürsorge als High-Performance-Habit, um auf Dauer diese Leistung eben auch bringen zu können und sie gerne bringen zu können, sie erfüllt und leicht bringen zu können. Und deswegen arbeite ich in diesem Jahr schwerpunktmäßig dazu und gebe jetzt mal so ein oder zwei Sachen raus, die ich total sinnvoll finde, auch für sich selber zu reflektieren, umzusetzen. Und das eine ist auch direkt eine Buchempfehlung von Covey, 7 Wege zur Effektivität. Also er beschreibt da eben 7 Habits, die wir gerne installieren können. Mit Effektivität meint er jetzt nicht Effizienz in dem Sinne. Diese Begriffe sind ja Englisch-Deutsch auch so ein bisschen unterschiedlich besetzt. Es geht eigentlich um leichtes Leben, so können wir es mal vielleicht sagen, ne? Also Gewohnheiten, um das mehr zu haben. Und die Selbstpflege, Selbstfürsorge ist da die Gewohnheit Nummer 7. Und er teilt das ein und ich finde, dieses ist ein super einfache Matrix. Ne? Kann man ein Kreuz in die Mitte malen und die 4 Begriffe Kopf, Herz, Geist und Körper daneben schreiben. Und die müssen wir alle bedienen, ja. Der Kopf ist das Mentale, ja, das ist Lernen, das ist im Tun bleiben, innovativ sein, inspiriert sein. Das ist das Herz, das sind die sozialen Kontakte, ne, Familie, Freunde, je nachdem, was uns da um uns herum ist und erfüllt. Ne, wenn ich keine Familie habe, dann habe ich wahrscheinlich Freunde oder ein Hobby oder ein Tier. Also irgendwas hat ja nun mal jeder um sich herum als Mensch, als soziales Wesen. Und das dürfen wir halt nicht vergessen, auch zu bedienen und zu pflegen, denn sonst wackelt das irgendwann und dann fehlt uns auch einfach einer der 4 Bereiche. Der dritte Bereich Körper, also ja, gesund bleiben, ne, gesunder, genügend Schlaf, gesunde Ernährung, Sport, genügend Nährstoffe, all die Dinge, die wir da im Blick haben können und meistens auch optimieren können. Irgendwo ist meistens Optimierung möglich. Und dann das 4. eben Geist, da hat sicherlich jeder auch sein eigenes drin. Da ist für den einen vielleicht was Musisches drin, für den nächsten was Künstlerisches, was Spirituelles oder Religiöses würde auch in diesen Bereich hineinfallen. Und es gehört auch mitgepflegt. Und damit haben wir im Prinzip 4 Kategorien. Und wenn es wackelt, dann ist meistens eine davon nicht richtig bedient. Und wenn ich das mit Kunden reflektiere, dann ist eigentlich mindestens eine der Themenfelder in der Regel unterrepräsentiert. Und ja, das weiß ich auch von mir selber. Immer wenn es irgendwie ein bisschen arg viel ist, dann gehe ich diese Bereiche mal durch und überlege, wo jetzt gerade was Neues irgendwie dazukommen muss oder was wieder intensiver gepflegt werden müsste. Eigentlich kann man das auch fast als Controlling-Instrument nehmen, ne? Wenn man sich blöde fühlt, eben hinlegen, wo ist das Defizit und was Neues installieren. Aber wenn man was installiert, ist auch gut, was wegzunehmen. Auch das ist gleich hier vielleicht der zweite super wichtige Tipp, super banal, aber man muss es halt machen. Diese Eisenhower-Matrix kennt ihr vielleicht aus dem Zeitmanagement, ne? Aufgaben sind A, B, C oder D, also sind wichtig und eilig, sind nur wichtig, aber nicht eilig, sind eilig, aber nicht wichtig oder eben D, sie sind halt beides nicht. Und immer wieder, wenn wir Überlastung haben, sollten wir uns dieses super, super simple Ding aufmalen und überlegen, was ist D, was kann jetzt wieder gehen? Und es kann fast immer was gehen. Also ich finde immer wieder was gehen kann und wir müssen uns nur frei machen von dem. Na, es gibt, ich glaube, es ist Michelangelo oder so, der hat mal gesagt auf den Satz, wie schaffst du das aus dem Holz einen Löwen zu schlagen, und die Antwort ist, ich schlage nur das weg, was nicht der Löwe ist. Und dann denke ich immer an den Löwen und denke, oh, lass was gehen. Es darf wieder gehen. Irgendeine Gewohnheit, irgendeine Verpflichtung oder irgendeine Aufgabe, die ich dann vielleicht delegieren kann. Ja,
ja, das knüpft eigentlich an das Thema von eben. Ne? Es ist ungewohnt, aber ja, muss es wirklich alles immer gemacht werden. Diese vier Quadranten von Covey, das finde ich wirklich sehr schön, weil so, wenn du mich jetzt gefragt hättest, so aus dem Bauch heraus, welche zwei Felder, dann hätte ich halt gesagt, ja, Körper und Geist so, ne? Also ich finde jetzt mindestens ein Quadrant, vielleicht sogar zwei mehr, als man spontan denken würde. Und die mal innerlich durchzugehen und zu sagen, okay, wo mangelt es bei mir eigentlich? Ist auch übrigens ein Ansatz, den wir bei uns auf der Zahlenseite genauso verfolgen, ja. Dann nennt sich das dann Balance Scorecard oder wie auch immer man das dann am Ende nennen will. Und ich sage den Kunden ja immer, wir müssen rausfinden, wo bei dir die Luft fehlt, an welchem von den vier Reifen. Und da müssen wir pumpen, nicht an den anderen drei. Ne? Und das hast du jetzt eigentlich gerade hier auf dieses Thema übertragen. Das nehme ich jetzt auch nochmal mit für mich. Das war letztes Mal schon so, dass ich von diesem Podcast sehr viel auch für mich gelernt habe, Wilma. Danke.
Ja, danke. Ich danke dir auch hier gleich nochmal, weil ich das immer sehr inspiriert mit dir finde und auch schon einen sehr coolen Tipp von dir mitgenommen habe. Also mehrere schon, aber einer hat es auch in den Alltag geschafft. Das war, sich mal Hilfe zu holen beim Fahren. Bei der Einweihung der Denta One Klinik gesagt an dem Abend, Wilma kürzt alles weg, was irgendwie emotionale Bewertung ist. Es ergibt einfach Sinn. Und seitdem habe ich für weite Fahrten dann und wann jemand, der mich fährt und ich schlafe dann und dann denke ich, es war ein guter Tipp.
Gerne. Sehr gut. Okay, jetzt hatten wir es quasi von diesen vier Bereichen. Du hast Gewohnheiten angeschnitten. Gibt es dazu noch etwas? Also ich glaube, wir kennen es alle. Ich komme jetzt sozusagen mit richtig guter Energie und 1000 guten Vorsätzen von der letzten Woche wieder. Ich war beim Daniel Petku auf seiner Veranstaltung Dental Island Visionaries in Coos. Wir hatten es ja eben schon so ein bisschen angeschnitten. War hervorragend, hat richtig Spaß gemacht. Jetzt ist ja der Trick, das, was man sich da vornimmt, jetzt nicht nur heute zu machen und morgen, sondern im Idealfall auch noch in einem Monat oder in einem Jahr oder in 10, und diese Balance sozusagen fortlaufend zu halten oder soweit es halt geht. Gibt es da irgendwelche Dinge, die du mitgeben kannst?
Also wie ich Inspiration in den Alltag dann überführe, von gerade so von einem Event, ne?
Ja, oder auch einfach die Balance, die ich jetzt gefunden habe vielleicht, ne? Also wie bleibe ich ein positiver Leader, wenn ich es einmal hergestellt habe, ja?
Genau, also ich übertrage das jetzt mal auf ich will was umsetzen und wie bleibe ich dran, ne? Auch bei vielleicht Routine oder kleineren Scheiterungserlebnissen, ne? Also ich finde es erstmal tatsächlich klassisch ganz gut, sich danach zu sammeln. Also ich nehme auch gerne mal an Events teil, auch mal als Teilnehmer. Meistens habe ich dann ja irgendwie eine Rolle auch und einen Part und einen Beitrag. Aber wenn es als Konsument ist, dann nehme ich mir danach einen halben oder einen Tag frei, bevor ich in mein System Familie oder Arbeit zurückgehe, um mich mal eben kurz wirklich zu sammeln und zu überlegen, was soll überhaupt in den Alltag. Denn in dem Moment schreibe ich ganz viel mit, finde ich alles toll, weil ich einfach total begeisterungsfähig bin. Aber dieser Sammlungsprozess, der ist auch ganz gut, den vorm Alltag zu machen, weil ansonsten halt es droht, dass man zu viel versucht, gleichzeitig zu installieren und dann, sagen wir mal, 10 Sachen und es ist eigentlich nur Platz für 5 gleichzeitig oder das Team ist dann völlig überlastet und überfordert, weil man alles umsetzen will, ist ja auch nicht so gut. Das heißt, ich mache schon nochmal eine Reflexion, was soll jetzt hier wirklich in den Alltag? Und wenn da so viel alles toll ist, dann würde ich zumindest eine Zeitplanung machen und sagen, das nehme ich vielleicht fürs nächste Jahr mit. Aber jetzt in diesem Jahr oder jetzt in der nächsten Zeit diese 3 bis 5 Sachen. Und dann mache ich mir einen Plan, wie ich die implementieren möchte, mit einer klaren Zeitvorstellung und den To-Dos dazu. Also es ist ja eigentlich Projektmanagement, ne? So wie man Smart-Ziele ausdifferenziert, ne? Wo will ich dann hin? Was sind die To-Dos? Wer kann was bis wann machen? Und das muss ich dann natürlich irgendwie tracken, ne? Und wenn ich das nur selber bin, hat das so ein bisschen die Gefahr, dass das einschläft. Und ich glaube, das meinst du vielleicht gerade. Und da ist es gut, sich auch Erinnerer mit reinzuholen. Ne? Also in dem Moment, wo ich damit nach außen gehe, da gehe ich ja schon eine Verbindlichkeit ein. Wenn ich jetzt nur selber eine Gewohnheit ändern will, die still alleine für mich ändern will, dann und es keinem sage, dann habe ich auch niemand, der da irgendwie mich unterstützt oder daran erinnert. Aber wenn ich was dem Team erzähle, dann werde ich schon mal wahrscheinlich daran erinnert. Wenn ich das noch Kollegen sage oder in meiner Coaching-Gruppe das sage, dann ist es vielleicht auch ein bisschen peinlich, wenn man es nicht schafft, ja. Und man kann einen Code vereinbaren, weil man dran erinnert wird, ne? So ab welchem Grad, möchte ich da dran erinnert werden? Oder ich plane sogar mit jemand, der das Gleiche umsetzt. Das ist ja auch das Coole an solchen Veranstaltungen. Also in meinem Format Masterclass zum Beispiel bahne ich das ganz bewusst an. Wir haben das Thema Führungspersönlichkeit gehabt. Jeder hat sich überlegt, was er anders machen möchte. Inspiriert natürlich von dem Wochenende. Tolle Stimmung, tolle Dynamik. Dann habe ich gesagt, so der Gesprächspartner, mit dem wir das gerade ausgemacht haben, macht mal bitte das Commitment, dass ihr euch in einer Woche und in 4 Wochen einmal anruft und dazu austauscht. Und dann habe ich so meinen Verstärker mit drin. Ja, das finde ich halt cool. Also ich funktioniere auch ein bisschen so, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt jedermann gut findet, aber es geht ja darum, was umzusetzen. Wenn jemand sagt, okay, das ist, fühle ich mich auch ein bisschen gedrängelt, was umzusetzen. Okay, man macht ja ein Coaching oder ein Event, eine Inspiration, nur wenn man was ändern will. So, davon gehe ich jetzt mal aus, ne? Und dann ist das ein Weg. Wenn ich super verbindlich mit mir selber bin, kann ich es natürlich auch mit mir alleine machen. Aber dann würde ich mir wahrscheinlich auch Reflexionszeitfenster einplanen. Also bei mir findet das immer ein bisschen wie so ein automatisierter Prozess parallel statt, weil ich da so ticke halt. Aber bei den Dingen, die mir schwer fallen, plane ich einfach so eine regelmäßige Reflexionszeit ein, dass ich monatlich auf meine Jahresziele gucke. Mehr als monatlich schaffe ich nicht so unbedingt, aber ich habe es immer mit dabei. Aber einmal im Monat gucke ich strukturiert drauf und bin dann bei vielen Dingen happy und bei manchen denke ich, Mist, geht wieder in 26.
Okay, das heißt, du musst es eigentlich latent auf der bewussten Ebene natürlich halten oder dir immer wieder bewusst machen. Sonst sitzt du ein Jahr später vielleicht auf einer ähnlichen Fortbildung und hast die Erkenntnis nochmal. Hast natürlich eine neue Chance, aber ist trotzdem schade.
Ja.
Ein bisschen hat es mich auch gerade eben erinnert an, also ich meine, einen Plan machen. Um ehrlich zu sein, unsere Zuhörer kennen das natürlich auch alle von jeder größeren Behandlung, oder? Also ihr geht ja auch nicht sozusagen aus dem Befund und sagt, top, jetzt, da muss jetzt eine Komplettversorgung oder ein Implantat rein oder was weiß ich was. Und dann machen wir das einfach, sondern da gibt's natürlich auch eine Planung. Ne? Und das ist man sich, glaube ich, dann selbst auch schon schuldig, sich wenigstens für diese wichtigen Dinge einen Plan aufzustellen. Und dann das Thema externe, wie soll ich sagen, externe Verschuldung, ja, oder External Accountability würde man im Englischen, glaube ich, sagen. Also habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch gesagt, man kann auch, wenn man über einen Marathon spricht, den man immer laufen will, und ne, dann muss man damit leben, dass einen mehrere hundert Leute dann in den nächsten Jahren fragen, wie es mit dem Marathon gelaufen ist, den man nicht gelaufen hat. Also auf jeden Fall. Ja, ich finde das eine geile Idee, dass du das in deiner Masterclass, den Link packen wir auch in die Shownotes, dass du das da direkt zwischen den Teilnehmern ausmachst, weil wir kennen es auch alle, also ich weiß nicht, ob es unsere Kunden kennen, aber ich kenne es eben auch von Meetings, oder wir vereinbaren was, dass das und das gemacht wird, und wann wird es gemacht? Es wird gemacht einen Tag, bevor das nächste Meeting in der gleichen Gruppe stattfindet, und so ein bisschen dürfte es bei dir dann auch sein, wenn sich die Teilnehmer auf irgendwas verpflichten und haben diesen Call in einer Woche. Ja, wahrscheinlich machen sie es nicht am ersten Tag, aber in den 2-3 Tagen, bevor dieser Call naht, werden sie sich dann doch dem Thema an.
Also das Coole an so einer Gruppendynamik ist natürlich auch, ne, also ich glaube, von meinen Kunden oder von Zahnmedizinern allgemein sind ja viele auch früher best in class gewesen, ne? Oder nahezu best in class. Und so eine Class ist gar nicht so schlecht, weil man da automatisch gerne auch was sagen möchte, was beitragen möchte. Und das ist für mich nochmal im Vergleich zu dem Mentoring, von dem ich ja eigentlich komme, eine tolle Erfahrung zu sehen, wie man ein Jahr durch die gemeinsame Zeit geht und man sich gegenseitig auch so ein bisschen pusht, ne? Weil man halt die Themen, das sind ja die gleichen, aber wir bearbeiten sie zum gleichen Zeitpunkt, ne? Also das finde ich erstmal das Gute darin. Und dann habe ich es aber schon ja freigelassen, ne? Dass man einfach dieses Commitment macht, eine Zeit-Idee habe ich reingegeben, 7 Tage und 1 Monat, um einfach diese Ziele nachzufassen. Und der eine macht das, also ich prüfe das nicht, das fände ich dann irgendwie auch ein bisschen komisch, ne? Aber ich habe dann die Dynamik in der WhatsApp-Gruppe gesehen, dass der eine halt dann gepostet hat, wie sie mit ihrem Rad unterwegs ist, Rennrad irgendwo in den Bergen oder so, in einem Mountainbike dann wohl, also so genau kenne ich mich mit Fahrrädern nicht aus, aber es war ein Bild in der Natur auf dem Rad und das war eins ihrer Ziele, ne? Und wenn das dann alle ein bisschen feiern und pushen, entwickelt das so eine Sogwirkung, Dynamik, die ist natürlich irgendwie nochmal so ein extra Verstärker, ne? Also ob jetzt Masterclass oder nicht, also ich würde mir immer eine Gruppe schaffen, von denen die, sagen wir mal, Sparringpartner auf Augenhöhe sind und mich mit denen irgendwie committen, ja, und dann auch mal sowas wie eine Rückmeldung oder eben eine Regelmäßigkeit vereinbaren.
Ja, auf jeden Fall. Zumal man ja auch in der Schwächephase dann davon, also jeder hat ja mal bessere und schlechtere Tage, ne? Auch, glaube ich, von dem Spirit der Gruppe oder von den Leuten, mit denen man sich austauscht, auch wieder inspirieren lassen kann und vielleicht wieder auf den Track auch bringen lassen kann. Ja.
Und cool ist das, wenn man dann über Jahre durch die Zeit geht. Also ich sehe das zum Beispiel in einer so einer Gruppe, die mal Kundengruppe möchte ich fast sagen, das sind irgendwie so 10, 12 verbundene Praxen, 4 davon sind Kunden bei mir in der Gegenwart oder jüngeren Vergangenheit und die haben irgendwann sich mal in der Coaching-Gruppe getroffen, bei einem anderen Coach, der glaube ich schon gar nicht mehr intensiv arbeitet, aber die sind da gemeinsam gestartet in so einer Class und gehen jetzt seit schon 10 Jahren oder länger gemeinsam durch die Zeit, treffen sich 1, 2 Mal im Jahr und tauschen die Zahlen aus, sind alle super erfolgreich und lernen von den anderen. Ne, das ist einfach das Geniale. Und sowas kann Start, das ist natürlich mein Wunsch und auch, ja, vielleicht sogar ein bisschen Anspruch, auch meine Masterclass sein, dass man einfach diese Gruppe hält, ne? Weil die sind alle weit auseinander, keine Konkurrenzsituation, alle die gleichen Themen. Also haltet euch diese Fortbildungsgruppen, wo auch immer die entstehen, irgendwie zusammen. Ne? Weil das sind Leute mit gleichen Themen, in gleicher Situation, in der Regel ohne Konkurrenzprobleme. Also beste Situation eigentlich, um sich gegenseitig Ratschläge zu geben und Prozesse auszutauschen.
Auf jeden Fall, da würde ich 100% zustimmen. Und selbst wenn die Praxis nicht so furchtbar weit weg ist, gibt es immer 2, 3 Praxen in jedem Landkreis und in jeder Stadt, die gemeinsam erfolgreich sind und dann lasst ihr die anderen hinter euch. Also ich glaube, was da entstehen kann, wenn man, und ich kenne die Gruppe auch, was da entstehen kann, wenn man mit dem richtigen Mindset gemeinsame Sache macht, sag ich mal, oder einfach Informationen teilt und sich austauscht und sich im besten Sinne gegenseitig hilft, in Ansätzen bei uns in der WhatsApp-Community eben auch zu sehen und sowas in der echten Welt in einer kleineren Gruppe, wo dann echt auch Vertrauen über Zeit entsteht und wächst, ist im Prinzip das Gegenteil von den klassischen Zahnärzte-Stammtischen, die man vielleicht von früher kennt. Und das ist einfach wunderbar, wenn man sich gegenseitig pusht und dadurch gegenseitig weiterbringt. Oder vielleicht auch mal gegenseitig korrigiert. Ja, gehört ja manchmal auch dazu.
Ja, also dieser Gedanke treibt mich total an, also sowohl im Coaching-Format als auch in dem überhaupt Zusammenbringen von Menschen, was halt was ist, was auch mich sehr erfüllt. Ja, also das gibt mir auch Kraft, Dinge zu machen oder jetzt Richtung Herbst wieder das Event auszurichten zum 3. Mal in Düsseldorf, wieder mit Speakern, die ehrlich und offen sprechen und auch über ihre persönlichen Habits sprechen, ne, darüber. Also da ist jetzt gerade vielleicht der Themenbezug dahin. Also dieses, was sind meine persönlichen Gewohnheiten, die mich diese High Performance haben gehen lassen? Darum soll es gehen in Düsseldorf. Da ist übrigens auch einer dieser aus der Gruppe entspringenden, lieber Simon Pries, wir freuen uns extrem, dass du dabei bist. Und da ist auch Ehrlichkeit, Offenheit und Teilen da, ne? Auf einer viel größeren Ebene noch. Und ich glaube, davon leben die Inspiratoren oder Berater, all die, die solche Podcasts machen und irgendwas beigetragen haben für die Zahnmedizin. Wenn die, sagen wir mal, die Inspiration stimmt und diese Verbundenheit entsteht. Und da achte ich dolle drauf, ne? Dinge austauschen, soll Spaß machen, ne? Es ist Arbeit, aber es soll Spaß machen.
Ich kann mich noch gut erinnern, wann war ich bei dir? Vor 2 Jahren, ne, auf dem Event. Nein. Dieses Jahr kann ich leider nicht, aber das war wirklich auch ein toller Spirit vor Ort. Und ich habe noch nie auf einer Bühne gestanden, wo ich danach so viele Gespräche, ich habe den Rest des Tages, war ich mit Teilnehmern im Gespräch, weil die alle wollten, die wollten alle umsetzen. Ja. Es lag nicht an meinem Talk, sondern es lag dran, dass es alles Leute waren, die angestochen waren und Lust hatten, zu lernen und in die Handlung zu kommen. Also da das Event, absolute Empfehlung. Wann ist das? 31.10. ne? Und 1.11. in Düsseldorf. Den Link packen wir auch in die Shownote. Weiß ich nicht, kann man glaube ich nicht bereuen, wenn man da hingeht, um ganz ehrlich zu sein. Tolles Speaker, tolles Event, schöner Ort, tolles Hotel und einfach auch tolle Teilnehmer, die einen auch irgendwie mitreißen, war mein Empfinden damals.
Ja, danke. Ist ja mal schwierig, da die richtigen, also nee, ist nicht schwierig, aber aus den Guten so also immer wieder neues Potenzial zu finden, was noch einen Mehrwert bietet. Ne? Und deswegen habe ich da eben auch mein Jahresschwerpunktthema diesmal obendrauf gesetzt. Also es geht für mich dieses Jahr viel um diese Persönlichkeitshabits für High Performance. Anderer Begriff wäre vielleicht auch Resilienz oder Selbstfürsorge, ne? Aber ich muss mich pflegen, also quasi meine Selbstfürsorge skalieren, damit ich mein Business skalieren kann. Das heißt, es geht um Persönlichkeit, auch um die neuen Tools von mir, die ich jetzt gerade selber in einem Mentoring-Programm mit einer Psychologin, international tätigen Psychologen entwickle, weil ich einfach auch sage, ich nehme da die Abkürzung. Ne? Ich kann 10 Bücher lesen, aber viel mehr Spaß macht es mir, mit einer sehr schlauen Person Dinge zu entwickeln und mir das quasi erlaube. Also das ist ein großer Punkt da drin. Und dann soll es natürlich auch um Prozesse gehen, also die besten Abkürzungen, um den Praxisalltag leicht zu machen und auch die Zeit für das zu haben, was man gerne haben möchte. Dazu spricht Simon Pries. Und dann haben wir noch zwei Speaker dabei, den Stefan Helker, der ist ja auch überall und auch hier im Podcast schon öfter bekannt, gewesen. Ja. Genau. Und wir haben besprochen, es gibt einen Vortrag, den es nur dort gibt und nirgendwo anders und noch nicht anderwo überhaupt. Und da geht es um seine persönlichen Habits auch für seine Performance. Also es ist auch ein eher persönlicher Beitrag. Aber man kann bestimmt auch alles fragen rund um Prozesse. Ist ja auch immer sehr offen. Also das ist passt einfach auch zu unserer Kultur, offen zu sein, ne? Und Dinge so rauszugeben. Man kriegt es immer zurück, ne? Wenn du zwei Sachen rausgibst, kriegst du eine zurück, manchmal sogar drei. Und darauf vertraue ich ganz dolle. Und dann haben wir noch als Power-Duo in der Kieferorthopädie Silke Bittner und Otum Bittner mit dabei, die auch über ihren Skalierungsprozess sprechen und auch über die Stolpersteine, wo mal was nicht so gut geklappt hat. Also menschlich, offen, nah. Und das soll der Spirit sein, wieder ein großer Mehrwert für alle, die Lust haben, was umzusetzen.
Sehr gut, sehr gut. Das klingt spannend. Jetzt habe ich schon wieder FOMO, dass ich nicht dabei sein.
Ja.
Toll. Wilma, was gibt es zu dem Thema noch zu sagen? Also ich habe versucht, ich bin ja da kein Fachmann, dich so ein bisschen rauszukitzeln, was wichtig ist. Haben wir jetzt irgendwelche Aspekte, die wir jetzt, wo du sagst, die müssen wir, sollten wir auf jeden Fall noch jetzt behandeln, hier an der Stelle mitgeben?
Anfangen, jetzt. Am besten. anhalten, wenn ihr im Auto seid, haltet an und schreibt euch jetzt die drei Dinge auf die Nerven, die ihr nicht mehr machen wollt, die eure D-Aufgaben sind, und schreibt euch auch die drei oder fünf Dinge auf, die jetzt in den letzten Monaten, Wochen, Jahren vielleicht gefehlt haben und die euch, ja, die ihr vermisst habt, weil das macht euch an der Persönlichkeit stabil, ne? Wieder dem Hobby nachgehen, wieder irgendwelche Freunde treffen, wieder irgendwas Neues lernen oder Inspiration tanken. Also was müsst ihr machen, um wieder oder noch mehr oder für immer eben diese Stabilität zu haben, Resilienz zu haben oder stabil zu stehen eben, um euer Team zu inspirieren. Und dann könnt ihr gerne diese fünf Erfolgsfaktoren alle gut aufstellen, dann läuft es, aber ihr seid der Motor, ne? Ihr seid der Motor. Wenn ihr nicht inspiriert vorangeht, dann kann das dahinter nichts werden. Nichts ist schlimmer und unattraktiver als ein unsicherer oder angeschossener Chef oder Chefin, ne? Das sind Leittiere. Ihr seid das Leittier. Und das muss stabil stehen. Man darf auch mal eine ehrliche Offenheit haben, aber auf Dauer instabil sein, da haben Mitarbeiter heute oft nicht mehr so diese Loyalität, gemeinsam durch die Krise zu gehen. Das habe ich auch wahrgenommen. Ne? Das heißt, also fangt bitte jetzt an und nicht erst, wenn es irgendwie zu spät geworden ist, euch selber zu pflegen. Und wenn ihr damit ein Mindset-Thema habt, dann plant euch das als Arbeitszeit ein. Das habe ich nämlich auch. Und das ist mein Trick. Ich schreibe mir Fake-Termine in den Montag, um dann Zeit für mich zu haben, weil ich zu Hause immer nur für die Family da bin und damit auch meine Herausforderungen hatte. Aber das war für mich ein echter Schritt in diesem Jahr, zu sagen, ich plane mir meine Zeit einfach in die Arbeitszeit ein, weil sonst nicht stattfindet. So, muss jeder seinen Trick finden. Vielleicht ist es einer für euch. Und also fangt an, ne? Die drei Dinge, die man mehr machen möchte und die drei, die man loswerden will, mindestens. Und nicht morgen, sondern heute.
Sehr geil. Das ist wirklich hervorragend und ich kann das nur unterstreichen. Ich mache das genauso übrigens. Ich habe mir meine Sport- und meine Yoga-Zeiten und meine Erholungszeiten in meinen Arbeitstag eingeplant. Manchmal auch ganz am Anfang, aber sie stehen im beruflichen Kalender, damit sie stattfinden. Also in der Praxis sicherlich eine Spur schwieriger umzusetzen, aber why not? Ich kenne auch Zahnärzte, die das schon gemacht haben und darüber heute sehr dankbar sind. Und andersrum werde ich immer sehr nervös, wenn ich junge Zahnärztinnen und Zahnärzte habe, die in den ersten Jahren in den Gesprächen dann erzählen, ja, ich gebe Vollgas und ich hau voll rein und es läuft auch. Ich meine, ich mache gerade keinen Sport und ich sehe meine Frau nicht mehr, mit den Kindern ist ein bisschen knapp und ich habe 5 Kilo zugenommen, aber ist nicht so schlimm. Hauptsache die Praxis läuft. Oh doch, das ist sehr schlimm, weil dann sind wir wieder bei dem Thema Dauerlauf und das ist das, was du meinst, wenn du sagst, wartet nicht, bis es zu spät ist oder bis es schon bergab geht, fangt heute an. Finde ich hervorragend. Und wenn ihr heute anfangen wollt und sagt, okay, ich brauche aber noch mehr, dann schaut euch nochmal Wilmas Masterclass an. Wir verlinken das, wilmamildner.de, da findet ihr alle Links, aber ich packe auch hier in die Shownotes nochmal den Link direkt zur Masterclass. Die startet im September, ist das richtig?
Ja, genau. Da sind im Moment auch noch einige Plätze tatsächlich, weil es die zweite Gruppe schon in diesem Jahr ist. Ich hatte eigentlich den Gedanken, nur eine zu machen, die gerade super läuft und im Januar gestartet ist. Aber das hat auch eine gewisse Sogwirkung entwickelt, was mich freut und auch erfüllt. Und es ist einfach ein tolles Projekt. Deswegen jetzt eine zweite Gruppe und die startet im September. Muss ich gucken, 26. oder 27. September. Heißt, wer Lust hat, dabei zu sein, tragt euch einfach für ein Gespräch ein. Dann müssen wir auf jeden Fall kurz sprechen, um zu schauen, dass das so zum Gruppenflow auch passt. Also ich will wie immer darauf achten, Austausch, Positivität, Lösungsorientierung, Offenheit, ne, das ist mir wichtig, damit die Gruppendynamik so stimmt. Ne? Deswegen, wir müssen auch gut zusammenpassen, braucht es immer ein persönliches Kennenlernen und um zu schauen, ob das perfekt passt für beide Seiten.
Super wichtig. Und ansonsten nochmal der Hinweis auf dein Event. Ende Oktober am 31. und am 1.11. in Düsseldorf. Packen wir auch in die Shownotes, auch auf deiner Website verlinkt. Speaker hast du ja genannt und was da so abgehen wird. Also schaut euch das an, wenn ihr an den Themen dranbleiben wollt. Ansonsten, Wilma, wir machen auch wieder eine Gruppe auf in der WhatsApp-Community, wo über die Folge diskutiert werden kann. Ich nehme an, du bist auch wieder drin, falls jemand dann noch Rückfragen hat oder irgendetwas unklar ist oder ihr was anders seht, dann schreibt da gerne rein. Und wenn ihr euch weitere Folgen wünscht mit Wilma zu benachbarten Themen, dann packt die vielleicht auch einfach in die WhatsApp-Community an die Stelle. Das macht die liebe Laura, wenn die Folge live geht, wenn ihr sie hört, dann gibt es in der WhatsApp-Community eine Gruppe, wo wir das diskutieren können.
Ja, sehr gern bin ich wieder dabei. Ich freue mich auf die Fragen und hoffe, dass ihr jetzt anhaltet und ein paar Dinge aufschreibt.
Ja, bitte anhalten. Ja. Okay. Wunderbar, Wilma. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir. Es hat mir wieder Spaß gemacht, wie immer. Inspirierend. Und während wir sprechen, komme ich auf 3 weitere Ideen. Das ist das irgendwie das Geniale. Also
das geht mir auch immer so. Ich habe mir Notizen gemacht. Die ist so cool. Super Energie. Ich habe jetzt mehr als bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Und das macht dann immer einfach Freude. Ich glaube, das hört man auch. Und von dem her vielen Dank für deine Zeit. Danke an euch fürs Zuhören. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann leitet es gerne weiter, wenn ihr jemanden kennt, der von dieser Folge profitieren könnte. Ansonsten freuen wir uns über 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify, damit der Podcast oben bleibt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.